Mutti,
musste Jesus auch zur Schule gehen? Die Frage ist ganz leicht beantwortet. Kinder stellen eben solche Fragen. Also Jesus konnte lesen, Jesus konnte schreiben, wie viele seiner Altersgenossen. Und er hat als Kind offensichtlich sehr viel gebüffelt. Also um es angemessener zu sagen, er war sehr wissbegierig. Im Alter von 12 Jahren hat er gestandene, studierte Profis geschockt, als er mit ihnen über Gott und die Welt diskutierte. Sie waren erstaunt über diesen Bengel, wie der Antworten und Fragen stellen konnte. Also, Jesus musste nicht nur in die Schule gehen, er hat gerne gelernt. Und dann stolpert man in der Bibel über so einen Satz. Jesus hat, obwohl er Gottes Sohn war, doch gelernt. Wie bitte? Die Bibel macht deutlich, dass Jesus dabei war, als die Welt gemacht wurde, als er den Sternenstaub und ganze Galaxien ins Nichts, ins Universum geworfen hat. Er kennt jeden Fisch, jedes Atom und er kennt jede unserer Seelen bis ins Tiefste. So weit kommen die versammelten Psychologen und versammelten Seelsorger nicht bei einem Menschen in die Tiefe ran. Was gibt es für ihn noch zu lernen? Als er durch Israel zog und Rabbi, also Lehrer genannt wurde, da haben seine Lehrerkollegen immer versucht, ihn mal aufs Glatteis zu führen. Aber keiner konnte ihm das Wasser reichen. Was sollte er noch lernen? Einer meiner Söhne ist Lehrer und ich habe ihn gefragt, also noch ganz junger Lehrer, was muss man denn als Lehrer noch so alles lernen? Und da habe ich jede Menge gehört, aber das hat mir bei der Antwort nicht geholfen. Was um Gottes Willen soll Jesus denn noch lernen? Und wissen Sie was? Wisst ihr was? Man muss die Frage so stellen, was um Gottes Willen sollte Jesus noch lernen? Es geht in dieser Frage nämlich genau um das, um den Willen Gottes. Und ihr wisst ja, am Abend vor seiner Kreuzigung hat Jesus diese Worte gebetet: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und wenn wir in das Leben Jesu hineingucken, dann stellen wir fest, er hat nicht nur in Gethsemane gepredigt. Sein Leben war vom Gebet geprägt. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Jesus ging oft alleine auf einen Berg, um zu beten. Bevor die Sonne aufging, hat er sich von allem zurückgezogen und hat sich irgendwohin begeben, wo man ihn nicht sofort gefunden hat, damit er seine Ruhe hat zum Gebet. Und diese Gebete waren nicht nur dazu da, dass er selber auftankt. Er brachte nicht nur seine Nöte zu Gott, er brachte die Not der Menschen zu Gott, mit denen er gerade zu tun hatte. Die Nöte, die er sah, haben ihn ergriffen und eigentlich muss man sagen, sie haben ihn angegriffen. Als ein leprakranker Mann zu Jesus kommt und um Heilung bittet, da lesen wir mit Luther, es jammerte ihn. Das ist nicht nur eine altmodische Übersetzung, sondern das bedeutet, der Jammer hat ihn gepackt in der Tiefe seiner Seele und seines Geistes. Bevor er den Aussätzigen heilt, spürt er das Mitleid, er hat mitgelitten. Er heilte also nicht einfach so locker im Vorbeigehen, sondern nimmt erst das Leid wahr. Ein andermal trifft er auf eine Beerdigungsgesellschaft. Da hat eine Witwe, die schon ihren Mann verloren hat, jetzt auch noch den einzigen Sohn verloren, das einzige Kind. Und Jesus sieht diese Beerdigungsgesellschaft, sieht diese niedergeschlagene Frau, deren Hoffnung weg ist. Wie soll es weitergehen? Und es jammert ihn. Er bekommt Mitleid, es geht ihm an die Nieren. Und als erstes sagt er, weine nicht. Wir staunen gerne über solche Wunder. Aber nehmen wir auch wahr, was Jesus auf sich nimmt, bevor er den Tod in die Schranken weist. Besonders eindrucksvoll wird es bei der Geschichte von Jesus und seinem verstorbenen Freund Lazarus. Obwohl Jesus weiß, welche Kräfte ihm zur Verfügung stehen, obwohl er weiß, dass er den Tod in die Schranken weisen kann, leidet er erst einmal mit. Er wird erst einmal gepackt vom Mitleid. Er kommt nicht so cool daher und sagt, hallo, ich bin Magic Boy aus Nazareth, wir regeln das schon. Nein, er ist gepackt von der Trauer. Einige in der Runde fragen ganz altklug, warum hat Jesus, wenn er Lazarus so gern gehabt hat, warum hat er das nicht verhindert, dass er stirbt? Aber Jesus ist nicht altklug, sondern er ist aufgewühlt, gepackt von Trauer. Er bricht in Tränen aus, als er die Schwestern von Lazarus weinen sieht und als er die weinen sieht, die als Freunde und Gäste der Beerdigung gekommen sind. Lazarus war ja schon 4 Tage tot und hat schon unangenehm gerochen. Und Jesus leidet mit, er trauert mit, und schließlich schreit er sogar. Der tiefste innere Schmerz um seinen Freund bricht aus ihm heraus und es bricht aus ihm heraus der Protest gegen den Tod. Ein Kollege von mir hat in einem Kommentar geschrieben, er brüllt wie ein Löwe gegen das Böse an, aber auch in Trauer. Und er brüllt, Lazarus, komm heraus. In allem Mitleid, das Jesus gepackt und erregt hat, ihn angegriffen hat, da hat er gelernt, nämlich Gehorsam. Sein ganzer Lebensweg, Achtung, war ein einziges Büffeln und Pauken. Also wir meinen mit Büffeln und Pauken intensiv lernen. Aber Büffeln, das hieß schwere Arbeit zu verrichten, als eingespannter Büffel irgendwo auf dem Feld. Und so ist jemand, der in der Schule büffelt oder zu Hause, der strengt sich auch unheimlich an und kommt manchmal ins Schwitzen. Vor allen Dingen bei dem Gedanken, was bei der nächsten Klausur geschrieben werden muss. Das ist schwere Arbeit. Und Jesus hat die schwere Arbeit auf sich genommen, als er die Last unserer Sünden weggetragen hat. Hätte er diese Last nicht getragen, hätte er nicht damit gebüffelt, hätten wir keine Hoffnung auf Vergebung. Jesus war nicht nur eingespannt in diese Last, halten wir uns das vor Augen, er wurde dafür ans Kreuz genagelt, um es zu tragen und wegzutragen. Und das Wort Pauken, da habe ich immer nur an Pauken und Trompeten gedacht. Wisst ihr, wo das herkommt? Von den schlagenden Verbindungen beim Fechten bei irgendwelchen Studenten früher, wenn man sich so ihren Schmiss rangemacht hat mit dem Degen. Das kommt also wirklich von Schlagen im schlimmsten Sinne des Wortes. Und ich habe dabei immer eine Galeere vor Augen. Die Galeerensklaven sind angebunden und können nicht fliehen und der Treiber paukt den Takt und vorwärts geht's. Und seit wir Menschen nicht mehr mit Gott verbunden sind, sind wir wie die Getriebenen. Getrieben von Ängsten, weil wir nicht mehr in der Geborgenheit und dem Frieden Gottes leben. Davon sind wir getrennt. Wir sind mit anderen Dingen gefesselt. Wir sind getrieben von den Trends, die uns erklären, so musst du sein und so musst du leben. getrieben von den unterschiedlichen Richtungen in diesem Land und anderswo, wo gefragt ist, was ist Wahrheit und was nicht. Und wir sind getrieben, weil wir die Wahrheit nicht mehr kennen. Und wir sind getrieben von der Unzufriedenheit, weil uns Gottes Frieden fehlt. Wir sind getrieben von den Anklagen, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht stark genug. Und nicht zuletzt, wir sind getrieben von der Angst vor dem Sterben, weil wir den Auferstandenen nicht kennen. Und Jesus hat sich mitten unter die Galeerensklaven gesetzt und ist mit ihnen zusammen im schlimmsten Sinn des Wortes ins Rudern gekommen. Er hat mit uns Getriebenen gelitten. Und wisst ihr was? Er hätte jederzeit aus dieser Galeere aussteigen können. Er hätte jederzeit dem Pauker den Taktstock oder was er da hatte aus der Hand reißen können. Aber was wäre passiert? Das Schiff mit allen Sklaven wäre untergegangen und nur Jesus wäre gerettet. Aber Jesus bleibt unter dem Leid, das er mit uns teilt. Er trägt die Last, die ihm Schmerzen bereiten, also seine eigenen. Die Angst vor dem Kreuz trägt er. Aber er nimmt auch unsere Last mit dazu. Er trägt sie zu Gott im Gebet. Allerdings betet er auf eine ganz besondere Weise. In einer alten Luther-Übersetzung wird es so ausgedrückt, wie Jesus betet. Und es ist schade, dass es das nicht mehr gibt, also in der Übersetzung. Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den dargebracht, der ihn erhören konnte. Dieses altehrwürdige Wort dargebracht ist nicht altmodisch. Es ist mehr als ein Gebet mit poetischen und kraftvollen Worten. Dargebracht kommt aus dem Alten Testament. Im Tempelgottesdienst Israels wurden Opfertiere dargebracht, um Gott zu danken oder um Vergebung zu bitten. Jesus sagt im Gebet nicht einfach so, also lieber Vater, kümmere dich mal darum, sondern Jesus ist so bekümmert, dass er aus seinem Leid und aus unserem Leid ein Opfer macht. Er bringt das alles Gott dar. Jesus bringt nicht nur starke Worte zu Gott, er bringt sich selber. Er bringt sich als Opfer dar, er stirbt am Kreuz. Und als er stirbt, nimmt er die Lasten der Sünde von uns, die Lasten, die wir wie eingespannte Büffel tragen, und er hat den trügerischen Paukern, den Taktstock aus der Hand gerissen. Und jetzt können wir leben, als ob wir tanzen, nämlich befreit von der Geknechtschaft der Vergänglichkeit. Wir dürfen leben in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Jesus ist nicht so erhört worden, wie wir das gerne hätten, dass alles Schlimme vorbeigeht, aber er ist erhört worden, bloß reicher und größer, als wir denken. Gott hätte seinen Sohn, den Prinzen des Königreiches Gottes, den hätte er vor allem schützen können. Aber das Gebet seines Sohnes wurde anders erhört. Jesus wurde von den Toten auferweckt, mit uns. Er wurde nicht selber nur alleine gerettet, sondern er wurde für uns gerettet. Wir werden dahin mit hineingenommen. Seine Auferstehung bedeutet, dass diese Hoffnung uns allen gilt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ja, nochmal, was hat Jesus nun gelernt auf die harte Tour? Mitleid hat ihn Gehorsam gelehrt. Und das, obwohl er der Sohn Gottes war. Jesus, der Sohn Gottes, kam als Mensch wie du und ich auf diese Welt. Und bei allem, was er litt hat in ihm ein menschliches Herz geschlagen. Und als ihn das Leid der Menschen, ihr Büffeln und Pauken, unser Büffeln und Pauken, als ihm das an die Nieren ging, da hat sein Herz mit den leidenden Menschen mitgeschlagen. Er hat ihren Herzschlag gespürt, unseren Herzschlag. Und das war unerträglich. Er hat nämlich beim Herzschlag auch die Abgründe des menschlichen Herzens gesehen und sie mitgetragen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr das gehört habt, dass 2 12-jährige Mädchen ein anderes Mädchen ums Leben gebracht haben. Was für Abgründe tun sich da auf? Und das ist nicht das einzige Beispiel, das ist nur offenbar geworden, es gibt noch viel mehr davon. Was ist passiert, dass Kinder solche Abgründe in sich haben und andere Kinder so hassen? Und dann auf der anderen Seite, das habe ich mich gefragt, erstens, wie geht es den Eltern des toten Kindes? Aber wie geht es auch den Eltern der Kinder, die das gemacht haben? Und was für Abgründe sind in deren Herzen? Und sofort wurde eine Hexenjagd, ich sage das mal so, auf diese Eltern der Kinder und die Kinder gemacht. Und wisst ihr was? Jesus hat keine Hexenjagd angefangen. Er hat diese Abgründe, die in uns sind, auf sich genommen, um uns Menschen einen Weg zu zeigen aus diesen Abgründen heraus. Und der andere Abgrund, mit dem Jesus gekämpft hat, und das ist für uns unbeschreibbar, sind die Mächte des Todes. Als er den Toten begegnete, die er von den Toten auferweckt hat, da hat er mit den Mächten des Todes gekämpft und zuletzt dann in Gethsemane bis hin zum Kreuz und ins Grab. Er hätte immer aussteigen können, aber er blieb Gott seinem Vater, der ihm diesen Auftrag gegeben hat. Dem blieb er treu. Das war sein Gehorsam, den er lernte. Denn Jesus hatte ein menschliches Herz und Gott, der Vater, hatte auch ein Herz. Für diese ganzen verlorenen Menschen, die sonst dem Zorn Gottes anheimgefallen wären. Und Gott hat zu seinem Sohn gesagt, mein Herz schlägt für sie, aber ich will sie nicht schlagen in meinem Zorn, deshalb musst du das auf dich nehmen. Das Herz Jesu schlug für die Menschen und schlägt bis heute, die in ihrer Büffelei und Paukerei zugrunde gehen, wenn Jesus aufgegeben hätte. Aber er war gehorsam. Jesus hat gelernt, was er schon wusste, und er hat es in der Tiefe des Lebens, in der Tiefe des Leidens gelernt. In der Tiefe der Liebe Gottes hat er es gelernt und hat etwas gelernt, was wir alle schon mal gehört haben, aber nur ein bisschen ahnen, nämlich Liebe gibt sich hin. Und jetzt sind wir dran. Was machen wir, wenn wir von Leid der anderen hören? Wie bringen wir das zu Gott? Lassen wir uns vom Leid berühren? Und wissen wir uns geborgen von diesem doppelten Herzschlag? Vom Herzschlag Gottes und dem Herzschlag seines Sohnes. Wissen wir, dass Gott der Vater und Gott der Sohn sich hingegeben haben, damit wir in diesem doppelten Herzschlag geborgen sind? Und lassen wir unsere Lebenswege davon prägen, von diesem Gehorsam, dass wir ganz nah bei Gott bleiben wollen. Amen. Hast du den Mann vom Kreuz im Kreuz, dann kannst du aufrecht gehen, dem Bösen widerstehen und wirst den Himmel sehen. Hast du den Mann vom Kreuz im Kreuz, dann kannst du aufrecht gehen, dem Bösen widerstehen und wirst den Himmel sehen. Nicht zu Kreuz gekrochen, nie sein Wort gebrochen, nur von Gott gesprochen. Jesus, der König der Wahrheit. Hast du den Mann vom Kreuz im Kreuz, dann kannst du aufrecht gehen, dem Bösen widerstehen und wirst den Himmel sehen. Hast du den Mann vom Kreuz im Kreuz, dann kannst du aufrecht gehen, dem Bösen widerstehen und wirst den Himmel sehen. Unter Hass und Tritten, ohne Schuld gelitten, mit dem Tod gestritten, Jesus, der Retter der Menschheit. Hast du den Mann vom Kreuz im Kreuz, dann kannst du aufrecht gehen, dem Bösen widerstehen und wirst den Himmel sehen. Hast du den Mann vom Kreuz im Kreuz, dann kannst du aufrecht gehen, dem Bösen widerstehen und wirst den Himmel sehen. Sünde ist vergeben, Tote finden Leben, Besseres kann's nicht geben. Jesus, der Weg in die Freiheit. Hast du den Mann vom Kreuz im Kreuz, dann kannst du aufrecht gehen, dem Bösen widerstehen und wirst den Himmel sehen. Hast du den Mann vom Kreuz im Kreuz, dann kannst du aufrecht gehen, dem Bösen widerstehen und wirst den Himmel sehen.